The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 27. Mai.
We are following the breaking news out of Texas and it is heartbreaking news. Students are dead, killed after a shooting at an elementary school in Uvalde, Texas, just west of San Antonio.
Am Dienstag wurden 19 Kinder und 2 Erwachsene in einer Schule in Uvalde, Texas, durch ein School Shooting ermordet. Es waren Grundschüler zwischen 7 und 10 Jahre alt, genau wie meine Kinder. Vielleicht wie ihre. Ein 18-Jähriger kam mit einer Handfeuerwaffe und einem halbautomatischen AR-15-Gewehr durch die Tür und eröffnete das Feuer. School Shootings sind so einzigartig amerikanisch, dass man den Begriff auch gar nicht übersetzen muss. Ich erinnere mich an die erste dieser School Shootings, damals bei der Columbine High School im April 1999.
Castaldo sees two male teenagers. They are dressed in long black trench coats. Without warning, they pull weapons from under their coats. One has a rifle and a sawed-off shotgun. Their actions raise the first of many questions to be investigated by the final report. How were teenagers able to get weapons like these?
Ich war in der 8. Klasse an meiner öffentlichen Schule im Bundesstaat New York. Alle waren schockiert. Wir kamen morgens alle mit dem gelben Schulbus an. Wir hatten damals keine Metalldetektorschleuse an der Eingangstür, so wie es heute üblich ist. Jeder hätte das Gebäude betreten können. Mittlerweile ist man über solche Taten nicht mehr überrascht, aber entsetzt. Man schickt seine Thoughts and Prayers raus in die Welt. Ein paar Tage lang wird das Thema debattiert und dann verschwindet es aus den Schlagzeilen. Ich kann diese Floskeln nicht mehr hören. Und ich bin auch nicht die Einzige. Golden State Warriors Trainer Steve Kerr ist bei einer Pressekonferenz, wo es eigentlich um Basketball gehen sollte, der Kragen geplatzt.
Since we left Shoot-Around, 14 children were killed 400 miles from here. And a teacher. Children murdered at school. When are we going to do something? I'm sorry, I'm tired of the moments of silence. Enough!
In keinem anderen Land der Welt gehört neben Mathe, Schreiben und Sport ein Active Shooter Drill zum Schulalltag. Es wird geübt für den Fall der Fälle. Die Tür wird verriegelt, das Licht wird ausgemacht, die Kinder verstecken sich unter ihren Schreibtischen. Da dreht sich mir der Magen um als amerikanische Mutter. Todesfälle durch Schusswaffen waren im Jahr 2020 die häufigste Todesursache bei amerikanischen Kindern und Jugendlichen. Und wenn ich darüber nachdenke, waren Schusswaffen immer da, als Teil meiner Kindheit in Amerika. Ich komme vom Land und am ersten Tag der Jagdsaison war die Hälfte der Schule nicht anwesend. Alle waren im Wald mit ihrem Gewehr. Ab und zu hörte man Geschichten, dass jemand im Herbstlaub für wild gehalten und aus Versehen erschossen wurde. Wir Kinder wussten, dass wir bei einem Waldspaziergang immer Neonfarben anziehen sollten. Amerika hat mehr Schusswaffen als Menschen. 120,5 Pistolen pro 100 Einwohner. Was ist die Lösung, um diese Art von School Shootings zu verhindern? Der texanische Senator Ted Cruz sagt, kugelsichere Türen und bewaffnete Polizeibeamte.
Schools like this elementary school behind me can get federal grants to harden their security, to put in bulletproof doors, bulletproof glass, to put in armed police officers to protect kids.
Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton hat noch eine Idee, einfach die Lehrer bewaffnen.
Having potentially teachers and other administrators who have gone through training and who are armed, because first responders typically can't get there in time to prevent a shooting.
Was treibt diese Menschen an? Für uns in Europa ist es absolut unbegreiflich. Für mich als Amerikanerin herzzerreißend zuzugucken, wie die Lage in meinem Heimatland eskaliert. Und dann packt mich die Wut. 2016 gab die National Rifle Association, die Waffenlobby NRA, 50 Millionen Dollar zur Unterstützung von Donald Trump und 6 republikanischen Senatskandidaten aus. Ein Jahr später, nach gewonnener Präsidentschaftswahl, dann die Liebeserklärung.
Thank you very much, Chris. Great honor to be here. I love the NRA. I love the Second Amendment, so you have to know that.
Kurz nach dem School-Shooting in Texas in dieser Woche sind die Aktien der größten US-Schusswaffenhersteller um bis zu 10% in die Höhe geschossen. Heute wird Donald Trump 72 Stunden nach dem 19 Grundschüler auf dem Fußboden ihres Klassenzimmers verblutet sind, auf dem Annual Leadership Forum der NRA sprechen. Und er braucht sich keine Sorgen zu machen, denn die Liebe beruht ja auf Gegenseitigkeit. Und auf der Veranstaltung sind Schusswaffen verboten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Am Wochenende treffen sich die Umwelt- und Energieminister der G7-Staaten in Berlin. Mein Kollege Gordon Rapinski hat mit dem Direktor der US-Umweltschutzbehörde EPA, Michael S. Regan, über die Chancen von erneuerbaren Energien gesprochen.
The choice of clean energy is good for economic development, new business models, technology, national security. It's a win-win-win for all of us.
Anne Schwedt aus New York blickt auf eine schwierige Woche an der Wall Street zurück. Und wir wundern uns über Bob Dylan, der seine Songs offenbar nur noch für einen sehr handverlesenen Kreis aufnimmt und staunen über eine gute Geschäftsidee aus Japan. Unter US-Präsident Donald Trump schienen die USA in Sachen Klimapolitik endgültig verloren zu sein. Doch es gibt wieder Hoffnung. Trumps Nachfolger Joe Biden will gemeinsam mit den G7 einen großen Schritt in Richtung Klimaschutz machen. Am Wochenende treffen sich die Umwelt- und Klimaminister in Berlin und verhandeln. Für die USA ist unter anderem ein neues Gesicht vor Ort. Michael S. Regan ist seit 2021 Chef der nationalen Umweltbehörde EPA. Mein Kollege aus der Chefredaktion bei The Pioneer, Gordon Rapinski, hat mit Regan in Berlin gesprochen und dabei einen Mann getroffen, der wirklich an die Chancen der Energiewende glaubt.
Mr. Regan, is your first time in Berlin? What's your experience so far?
Obviously, this trip is special because it's the first trip to Berlin as EPA administrator.
Yeah, and it's a trip where you really focus on important global issues. Climate issues haven't been on top of every U.S. administration. Has that changed with the Biden administration?
It absolutely has. You know, from day one, President Biden indicated that the United States was back. Is back in a leadership position, and we're taking that very seriously. And with this trip to Berlin for G7, you have representation from the United States Environmental Protection Agency, the Department of Energy, our State Department. We are really here to demonstrate that we are serious about following the science and doing our part to mitigate the climate crisis.
You mentioned G7, the big summit happening in Germany in a few weeks. What's your particular goal in the climate policies?
You know, our big goals are focusing on protecting our oceans, reducing plastic impacts to our oceans, also focused on lead remediation. We know that there's no safe level of lead exposure for anyone, especially our children. But we're also focused very heavily on environmental justice and equity, ensuring that everyone, no matter how much money you have in your pocket or the color of your skin, is adequately protected from an environmental standpoint and a climate crisis standpoint. So justice, equity, inclusion, and governance are top priorities for this administration and this ministry.
Policies that tackle climate change have increasingly been pressured by the global situation, by geopolitical crises such as in Ukraine. How do you see that situation? Is that kind of a competition between the policies? Where can you spend your money on?
You know, I believe that with crisis is also opportunity. And unfortunately, as we look at this unprovoked war against Ukraine, there are so many negative aspects to this war that we are unifying as a world against. But when we also look at the implications of that war and the impacts on energy prices, we're seeing that domestically in the United States. It's important that we begin to take seriously our investments in clean energy, wean ourselves off of fossil fuels so that we're not subject to some of these international price points that we've seen recently. And so it's very important. I wouldn't say there's a competition in terms of what we choose. The choice of clean energy is good for economic development, new business models, technology, national security. It's a win-win-win for all of us.
we still have this debate in Germany right now. So we're discussing, can we do the change in energy policies that we were planning to do just because now the situation in the energy market in the world has changed so much. So for instance, Germany is focusing a lot more on fossil energies than the government wanted to do. How do you assess that situation in the U.S.?
You know, in the U.S., we do something, I like to say, we have to walk and chew gum at the same time. Right now, there is a significant energy need, and that vacuum has been filled by fossil fuels. But in the United States, over the past year, 80% of the investments in new capacity was in renewable energy, wind, solar, and battery storage. We have to continue to invest in the clean energy market so that we're not subjected to an over-reliance on fossil fuels as we move forward. So yes, today fossil fuels is filling a very important vacuum, but it doesn't have to be like that for the future.
Do you think that you can win elections with a very progressive approach in climate change policies? I'm also mentioning here the new low that the Biden administration has to face.
Absolutely. I believe that when you do not have to choose between environmental protection and economic prosperity. Again, this is an opportunity for the country to demonstrate on a global stage that the pursuit of clean energy, tackling new technologies, new business models, creating new economic development and job opportunities, those are winning messages for every American. Those are winning messages internationally. Everyone wants to be gainfully employed. Everyone wants clean air and clean water. And I think we all are good at our core, and we want to protect our fellow neighbors. There is an opportunity to grab that mantle and run right now. And that's what the message should be.
Last question for G7 again, because it's happening here in Germany. What's your expectations if you have one point where you say, hey, Germany, here you have to move a little bit?
You know, I am excited that later today I'll be over at the German ministry signing an agreement with the German minister, my counterpart, on just what Germany and America need to do together to fully protect the environment, mitigate against the climate crisis. So I think we can both roll up our sleeves, lock arms, and get the job done.
Michael Regan, thank you so much for that conversation.
Thank you so much. Enjoyed it.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Na, hier reden heute alle über den wohl feinsten Club der Berliner Republik, die Parlamentarische Gesellschaft. Zutritt haben eigentlich nur Abgeordnete, nur sie können Mitglied werden. Doch in den letzten Jahren sind auch immer mehr Lobbyisten und Consultants als heimliche Gäste reingekommen oder die CEOs der großen Unternehmen. Was als rein politischer Austausch unter den Abgeordneten angefangen hat, ist inzwischen ein Ort der Deals geworden. Mein Kollege und Investigativreporter Christian Schweppe hat in seiner neuesten Recherche Fragwürdiges herausgefunden. Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen, Chelsea.
Erklär uns doch noch mal kurz, was ist das für ein Club und könnten wir auch Mitglieder werden?
Tja, das könnten wir tatsächlich nicht, denn das Wichtigste, was man über die Parlamentarische Gesellschaft eigentlich wissen muss, ist, dass auch wirklich nur Parlamentarier dort Mitglied werden können. Man muss natürlich eine Jahresgebühr bezahlen, aber vor allem braucht man eben ein politisches Mandat. Und hier im Regierungsviertel, da ist die Parlamentarische Gesellschaft tatsächlich so ja ein richtiger Mythos, muss man sagen. Und das hat eben vor allem damit zu tun, dass wirklich nur ein sehr kleiner Kreis von Insidern und Politikern meistens dort auch Zutritt hat.
Und was hast du bei deiner Recherche jetzt herausgefunden?
Herausgefunden haben wir eigentlich, dass der Grundgedanke, den dieser Club mal hatte, nämlich dass es da um die Stärkung der Demokratie geht und politische Zusammenarbeit über alle Parteigrenzen hinweg, dass man sich davon tatsächlich ziemlich entfernt hat heutzutage, weil hinter diesen so schweigsamen Mauern eigentlich eine so große Zahl von Lobby-Events und auch Wirtschaftsgesprächen inzwischen stattfindet. Und das alles, ohne dass die Öffentlichkeit jetzt wirklich wüsste, wer da überhaupt wen trifft und über was gesprochen wird. Und das Bedenkliche dabei ist natürlich, dass das ja auch dazu führt, dass eben Geld und Politik sich immer mehr vermischen und dass keiner so richtig nachvollziehen kann, was da also besprochen wird und welchen Einfluss das möglicherweise dann auch auf die Politik hier in der Hauptstadt hat.
War das eigentlich schon immer so oder hat sich das im Laufe der Jahre so entwickelt?
Ja, es scheint so, dass sich das so ein bisschen eingeschlichen hat, dass immer mehr Gäste gekommen sind, die da eigentlich gar keinen Zutritt haben sollten oder bei denen man zumindest mal debattieren sollte, ob das nicht alles transparenter gemacht werden muss. Und das zeigt also, warum das jetzt auch ein Problem ist, was wir da herausgefunden haben. Also eben die fehlende Transparenz und der ja auch potenziell wirklich große Einfluss einfach auf den Bundestag nebenan und auch auf die Regierung. Der Reichstag übrigens, Chelsea, der ist nur 60 Schritte von der parlamentarischen Gesellschaft entfernt. Also man ist wirklich im Herzen des Regierungsviertels und eigentlich sollte es dort ja so sein, dass die Politik eben im politischen Streit regelt, was jetzt das Allgemeinwohl ist und was gemacht werden soll und eben nicht der Deal oder eben das Geheimgespräch im Kaminzimmer.
Wie wird der Club der DPG finanziert? Also du hattest eingangs erwähnt, dass es einen Mitgliedsbeitrag gibt. Wird es nur daraus finanziert?
Ja, die Mitgliedsbeiträge, das ist das eine. Dann gibt es einen Restaurantbetrieb, der auch etwas beisteuert. Und das ganz Entscheidende, das sind natürlich die Steuergelder, die dort auch reinfließen. Denn die DPG, die kriegt wirklich eine große Förderung jedes Jahr vom Bundeshaushalt, vom Bundestag. Das ist eine institutionelle Förderung, so nennt sich das. Und man darf das tolle Palais direkt an der Spree, wo man residiert, auch mietfrei nutzen. Das heißt, wir alle finanzieren das mit, was dort geschieht. Und die Baukosten, die hat die Staatskasse übrigens auch übernommen. Und insgesamt kann man jetzt also als Fazit der Recherche sagen, dass ganz viel von diesem Clubleben erst jetzt bekannt wird durch die Recherchen. Und dass es das aber ja eigentlich braucht, um die Legitimität eines solchen Clubs dann auch öffentlich nicht nur bewerten, sondern auch diskutieren zu können.
Ja, absolut. Vielen Dank für deine Recherche, Christian. Das ist Pioneer-Journalismus at its best, würde ich sagen. Wir bleiben dazu in Kontakt.
Danke, Chelsea. Bis bald.
Und wenn wir Sie jetzt neugierig gemacht haben, dann können Sie den ganzen Artikel auf thepioneer.de lesen. Anlässlich unseres zweiten Geburtstages sind in dieser Woche noch all unsere Produkte frei verfügbar. Viel Spaß beim Lesen und Hören.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da erhofft man sich endlich mal erfreuliche Nachrichten. Die hat vielleicht meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Letzte Woche sah es wirklich düster aus an der Wall Street. Da haben die großen Indizes schon an der Grenze zum Bärenmarkt gekratzt. Wie geht diese Woche zu Ende? Haben wir vielleicht eine Chance auf einen positiven Wochenausklang?
Ja, Chelsea, es sieht gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Für den Dow Jones ging es gestern den fünften Tag in Folge nach oben. Da stand am Ende ein Plus von 1,6%. Auch beim S&P 500 und an der Nasdaq sah es gut aus. Da ging es um 2 bzw. 2,6% nach oben. Angetrieben wurden die Indizes vor allem durch den Einzelhandelssektor. Da gab es gute Zahlen von zum Beispiel Macy's und Dollar Tree. Bei Macy's konnte dadurch die Aktie um 16% zulegen. Bei Dollar Tree gab es sogar einen Plus von fast 22%. Das ist aber alles wirklich nur ein kleiner Lichtblick. Für den Dow Jones ging es ja die letzten 8 Wochen am Stück nach unten im Wochenschnitt. Gründe dafür waren ja die hohe Inflation, die steigenden Zinsen und auch immer mehr Daten zeigen, dass sich die Wirtschaft jetzt so langsam spürbar abkühlt. Experten warnen deshalb auch jetzt, sich zu früh zu freuen. Es könnte also schon nochmal nach unten gehen. Aber für diese Woche erstmal gute Laune. Wenn wir heute nicht nochmal einen krassen Minustag haben, dann sieht es echt ganz gut aus, dass wir die Woche im Plus beenden. Der Dow Jones und der S&P 500 konnten diese Woche um 4,4% bzw. 4% zulegen. Beim Nasdaq steht bisher ein Plus von 3,4%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Bob Dylan einen seiner größten Hits nochmal neu aufgenommen hat, ihn aber wahrscheinlich nur die wenigsten zu hören bekommen. Es geht um diesen Song.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Das ist die Originalversion von Blowing in the Wind, jetzt auch schon 60 Jahre alt. Die neue, frisch eingespielte wird man allerdings nicht im Plattenladen kaufen oder sich bei YouTube oder Spotify anhören können. Bob Dylan hat diesen Song nämlich exklusiv für Ionic Original aufgenommen. Das ist ein neues Audioformat, was einen in bisher noch nie gekannte Klangwelten verführen soll. Sozusagen High Fidelity in der Endstufe. Die Musik von der Tonaufnahme, in diesem Fall jetzt Blowin' in the Wind, wird auf Lackfolie gespeichert und die wird wiederum über eine Aluminiumscheibe gezogen, die fast so groß ist wie eine LP. Und über ein neuartiges Spiralsystem wird die Lackfolie dann abgetastet und so entsteht angeblich dieser Wahnsinns-Sound. Der Erfinder dieser neuen Klangwelt Ionic Original ist der Musiker T-Bone Burnett, übrigens ein guter Freund von Bob Dylan. Und unter guten Freunden hilft man sich. Klar, dass Dylan ihm jetzt mit dieser Aktion PR-mäßig ein bisschen unter die Arme greift. Von der neu eingespielten Version von Blowin' in the Wind wird es übrigens nur ein einziges Exemplar geben, was am 7. Juli im Auktionshaus Christie's versteigert wird. Damit ist der Song sozusagen ein analoges NFT. Man darf gespannt sein, ob sich das neue Audioformat dann langfristig durchsetzt. Die Antwort kennt höchstwahrscheinlich nur der Wind.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass manche Leute Geld zahlen, damit sie produktiv sind. Autoren müssen ihr Buch zu Ende bringen, Journalisten den Text fertigstellen und Studenten endlich ihre Arbeit abgeben. Doch die Konzentration will einfach nicht mitspielen und ein großer Schub Motivation wäre jetzt bitter nötig. Genau daraus hat Kaffeebesitzer Takuya Kawai ein Geschäftsmodell gemacht. In sein Café Manuscript Writing in Tokyo kommen all jene, die produktiv arbeiten wollen.
Well, a Japanese cafe is promising no procrastination at their establishment. Besides unlimited coffee and high-speed Wi-Fi, Tokyo's Manuscript Writing Cafe offers unprecedented concentration for writers and other creatives.
Genau hier, also im Manuscript Writing Café, zahlen die Gäste sogar, damit sie auch wirklich arbeiten. Tritt man in das Café, muss man auf einen Zettel sein Ziel für den Tag notieren. Das Café darf erst dann verlassen werden, wenn das Tagesziel erreicht wurde. Die ersten 30 Minuten kosten umgerechnet 1 Euro und jede weitere Stunde dann 2,20 Euro. Und was braucht man für einen guten Workflow? Genau, schnelles Internet und viel Kaffee. Beides gibt es gratis. Zusätzlich können die Besucherinnen und Besucher auch eine Art Überwachung auswählen. Normal, mittel oder hart sind hier die Stufen. Bei mittel kommt jede Stunde der Kaffeebesitzer und fragt, wie es läuft. Und bei hart steht die ganze Zeit jemand hinter einem und beobachtet jeden Arbeitsschritt. Wichtig, bloß nicht anfangen, aus Langeweile am Handy rumzudaddeln. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich wünsche Ihnen jetzt ein entspanntes und wohlverdientes Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir hören uns Montag hier schon wieder. Ich freue mich auf Sie. Same time, same place.
She needs to say yeah.